Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Das Leben und die außergewöhnlich erstaunlichen Abenteuer des Seefahrers Robinson Crusoe aus York, der 28 Jahre allein auf einer einsamen Insel vor der Küste Amerikas unweit der Mündung des Orinokos lebte, an deren Ufer es ihn nach einem Schiffbruch verschlagen hatte, bei dem außer ihm die gesamte Besatzung zu Tode kam. Mit einem Bericht darüber, wie er schließlich auf ebenso eigentümliche Weise von Piraten gerettet wurde, von ihm selbst verfasst. Das war der episch ausführliche Titel, unter dem am 25. April 1719, heute also genau vor 300 Jahren, ein englischer Roman erschien, der schon damals prompt ein Bestseller wurde, diesen Status über die Jahrhunderte als einer der meistgedruckten Romane überhaupt behielt. Die gesamte Menschheit weiß von Robinson Crusoe und seinem Schicksal. Und wir wollen dieses Buch und sein Jubiläum feiern mit einer neuen deutschen Ausgabe, für die Rudolf Mast als Übersetzer verantwortlich zeichnet. Er ist im Studio. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und an seiner Seite sitzt Günter Wessel, als Kritiker im Deutschlandfunk Kultur bekannt. Er hat das Nachwort zu dieser Neuausgabe verfasst. Willkommen.
Schönen guten Morgen.
Ich selbst kann mich erinnern, wie ich im Alter von 9 Jahren an einem heißen Sommertag dieses Buch zu lesen begann. Ich hatte es zum Geburtstag bekommen und von Stund an war ich ja verloren auch an die Literatur. So ging bei mir alles los mit Robinson Crusoe. Herr Maswan, und wie haben Sie denn diesen Roman das erste Mal gelesen? Erinnern Sie sich noch?
Nein, ich bekenne, ich erinnere mich nicht. Ich habe das eher so ein Gefühl, dass der immer da war, diese Figur des Robinson.
Sozusagen und jeder weiß, wer er ist, obwohl man den Roman noch nie in den Händen hat.
Man kommt mit dem irgendwie zur Welt oder wird groß mit dem, aber eben mit einem sehr diffusen Robinson Crusoe.
Bei Ihnen, Günter Wessel?
Eine konkrete Erinnerung habe ich auch nicht. Also ich habe keine Jugend- oder Kindheitserinnerung, wann ich weiß, dass ich da irgendwie gesessen habe, das Buch gelesen habe. Ich bin mir sicher, dass ich es als Kind gelesen habe. Das weiß ich wohl. Also ich schätze so im Alter von 10, 11 Jahren. Ich weiß aber, wann ich ihn wiederentdeckt habe. Das weiß ich sehr genau. Das war 1998. Da war ich auf einer chilenischen Insel, wo Alexander Selkirk das reale Vorbild oder das, wie man so sagt, das reale Vorbild für den Robinson gelebt hat. Und da habe ich das Buch nochmal ganz gelesen. Seitdem verfolgt es mich ein bisschen.
Wie war das denn dann für Sie, Herr Maas, wenn Sie das Buch noch gar nicht so als kollektives literarisches Erlebnis innehatten, jetzt dieses Buch neu zu übersetzen?
Es war extrem überraschend, weil es allen widersprach, was man zu wissen glaubte, beziehungsweise mit dem nicht viel zu tun hatte. Denn dass der Robinson neben seiner Inselgeschichte auch noch eine Vor- und eine Nachgeschichte hat.
Das weiß man eigentlich nicht. Man denkt immer nur diese 28 Jahre auf dieser Insel.
Aber können Sie mal Vorlauf kurz skizzieren,
was ist denn eigentlich vorher passiert?
Es ist im Grunde genommen die klassische Geschichte eines jungen Mannes, der ausbrechen will und sich auf den Weg in die Welt macht. In diesem Fall per Segelboot. Und den Verlockungen des Lebens zu Hause widersteht und stattdessen den Verlockungen der Ferne folgt. Und dabei sehr viele einschneidende, schlechte Erlebnisse hat.
Er wird am Anfang sozusagen, fährt er auf See, wird von Piraten gekapert, wird als Sklave verkauft.
Mit den klassischen Dingen, die ich von mir selbst kenne, man fährt zur See und gerät in schlechtes Wetter. Es wird einem so übel, dass man sich schwört, nie wieder ein Schiff zu betreten. Und kaum ist das Wetter besser, überlegt man sich es anders und fährt wieder los. Es beginnt ganz schlicht sozusagen und dann kommen diese sehr dramatischen Erlebnisse, wie Sie schon sagten, also die Gefangenschaft in der Sklaverei, die Flucht unter dramatischen Umständen, die Rettung und die Landung in Brasilien, die Gründung einer Plantage, also ein vergleichsweise normales Leben, bevor er aus dem auch wieder ausbricht.
Ich habe den Originaltitel schon zitiert. Das war im Stil der Zeit, als man das Publikum schon so in der Überschrift ziemlich moritatenhaft alles erzählte, was in einem Buch vorkommt. Wie, Rudolf Mast, müssen wir uns denn die Sprache, den Duktus vorstellen, in dem der Verfasser Daniel Foe geschrieben hat? Ist das ähnlich altertümlich?
Also die Sprache selbst, das Vokabular ist sehr heutig. Der Satzbau, die Grammatik, die Schichtung der Sätze, die wirkt zum Teil sehr altbacken, sehr altertümlich. Und daraus entsteht ein unglaublich spannendes, eine Reibung, eine Spannung aus diesen vermeintlichen Gegensätzen, die sich auch auf anderen Ebenen des Buches finden lassen. Aber das macht einen sehr großen Reiz dieses Buch aus, dass es beides zugleich ist.
Sie sollen ein passionierter Segler sein. Das heißt, Sie waren mit den nautischen Ausdrücken, die da, glaube ich, sehr, sehr häufig vorkommen, ganz gut vertraut, oder?
Mit den nautischen Ausdrücken bin ich halbwegs vertraut, wobei auch da natürlich zum Teil antiquierte Begriffe vorkommen.
Was waren denn so die ganz besonderen Herausforderungen?
Die Herausforderungen waren zunächst mal solche, die nicht in dem Buch selbst begründet sind, sondern in dem Ruhm, die diesem Buch anhaftet. Man arbeitet ja immer auch gegen eine Erwartungshaltung, gegen eine Tradition, gegen eine Rezeptionsgeschichte, gegen einen Standard an, wenn man das neu übersetzt. Man verhält sich ja zu bereits erschienenen Übersetzungen.
Zig Ausgaben, ne?
Es gibt zig Ausgaben, wobei die meisten gekürzt sind und dann mit Bildern angereichert für den Schulgebrauch, für die Jugend. Also die Herausforderung ist zunächst mal gewesen, eine, die nicht im Buch selbst begründet, sondern in der Geschichte dieses Buches, in der Wichtigkeit dieses Buches, in dem Klassikerstatus. Und dann kommt eben genau, was ich eben schon versucht habe anzudeuten, diese Balance zu halten. Einerseits eine relativ einfache Sprache vor sich zu haben, die in eine sehr komplexe Grammatik eingebunden ist.
Wir sind im Gespräch über 300 Jahre Robinson Crusoe. Rudolf Mast und Günter Wessel sind im Studio. Beide haben an einer neuen deutschen Ausgabe des Romans von Daniel Defoe mitgearbeitet. Ja, und vom Autor soll jetzt auch die Rede sein. Wer war denn dieser Daniel Defoe? Günter Wessel.
Daniel Defoe war eigentlich alles. Er war ein Schriftsteller, er war ein Politiker, er war ein Hasardeur, er war ein Mensch, der sich immer geäußert hat, der sich eingemischt hat, der oftmals, wie sein literarischer Held, Schiffbruch erlitten hat, allerdings im übertragenen Sinne in seinem Fall, und der immer wieder gut rausgekommen ist und ein wahnsinnig produktiver und erfolgreicher Schriftsteller zudem.
Vorhin fiel der Name Alexander Selkirk. Das ist das reale Vorbild des Robinson Crusoe. Das war wirklich ein Seemann des frühen 18. Jahrhunderts, der mal ein paar Jahre lang auf einer Insel gelebt hat, dann nach London kam und seine Geschichte erzählt hat. Und Daniel Defoe, der flotte Journalist damals auch, der hat diese Geschichte aufgesaugt.
Hat sie aufgesaugt, hat sie zu seiner gemacht, hat sie umgeändert, hat ein paar Dinge natürlich verändert, auch die geografische Lage dieser Insel beispielsweise verändert, damit sie einfach überlebensleichter ist, um es mal so zu sagen. Und hat dann 1719, wie gesagt, den Robinson veröffentlicht. Und dieses Buch war dann natürlich sofort der absolute Bestseller.
Gibt es eigentlich dafür eine Erklärung? Also als der Roman 1719 erschien, war ja auch das Genre des Romans noch gar nicht richtig etabliert. Ja, Drama und Lyrik waren eigentlich die Königsgattungen. Der Roman galt eher so als triviales Genre für die ungebildeten Stände. Und bei Robinson Crusoe war es jetzt so, dass also binnen kurzem ganz Europa diesem Roman zu Füßen lag. Die ganzen Gebildeten lasen diesen Roman, auch dann die vielen Übersetzungen, die sofort kamen. Gibt es eigentlich, Rudolf Mast, irgendwie eine Erklärung dafür, dass das so wie ein Lauffeuer sich verbreitet hat?
Zunächst mal scheint Defoe ja diesem Trivialen zu dienen. Er schreibt ja im Vorwort, das sei ein Buch, was für die schnelle Lektüre bestimmt sei, nichts Aufwendiges, ein Tatsachenbericht. Dass dem nicht so ist, stellt der Leser erst im Laufe der Lektüre fest. Zunächst mal bedient Defoe ja diese Notwendigkeiten der Zeit, dass der Roman eben etwas Triviales sei. Das macht vielleicht, also dieser Irrtum macht vielleicht einen Teil der Schnelligkeit aus, mit der sich dieses Buch verbreitet hat. Das Zweite ist, glaube ich, dass dieses Buch aus so vielen Gegensätzlichkeiten besteht, dass man eine ganz neue Art von Spannung erlebt beim Lesen, die über das Nachvollziehen eines Abenteuers weit, weit, weit hinausgeht. Und ich denke, das wird ein zweiter Grund gewesen sein für diesen sehr schnellen Erfolg.
Und der dritte Grund wird vielleicht der sein, dass natürlich das Original gar nicht so wahnsinnig oft gelesen wurde, sondern dass es ganz schnell gekürzte und veränderte Fassungen gab, dass es nicht Übersetzungen waren, sondern häufig Nachdichtungen. Und dass man diesen Roman von all dem störenden, in Anführungszeichen, Ballast befreit hat und damit auch dann späterhin zur Jugendliteratur degradiert hat, zur reinen Abenteuerliteratur. Das ist natürlich auch ein Signal des Erfolges.
Man kann ja sagen, dass der Crusoe eine eigene Literaturgattung erzeugt hat, die Robinsonade. Überall wurden so praktisch Geschichten von solche Einsamkeitsgeschichten geschrieben. War das aber auch vielleicht auch jener überkulturelle, überzeitliche Reiz, der ja bis heute ausstrahlt, also sozusagen der Mensch allein auf sich zurückgeworfen, der also wirklich dann sich seine eigene Zivilisation schafft, auch nach strenger Moral dann lebt. Das ist ja ein sehr christliches Buch. Wie liest man das heute eigentlich?
Also ich glaube, er bedient natürlich diese Sehnsucht danach, sich alleine und individuell zu fühlen. Als ich zum Beispiel damals auf dieser Insel war, dieser Selkirk-Insel, da gab es wahnsinnig viele Leute, die haben da gelebt und haben ihren privaten Robinson gelebt. Die waren auf der Suche nach sich selber auf eine gewisse Art und Weise. Sie sind da hingegangen, sind nicht in das Dorf gezogen, wie die Fischer wohnten, sondern sind 5 Kilometer außerhalb, haben sich im Wald eine Hütte gebaut, so muss man sagen, und haben da ihren privaten Robinson geführt und haben sich auch so gefühlt. Und da gibt es eine große Sehnsucht nach. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, es hat was sehr Kontemplatives mitunter, dieses Buch. Was sehr Zurückgezogenes. Ich entferne mich von der Welt, finde mich wieder als einsamer Eremit und lebe mit mir und bin mit mir selber zufrieden.
Wie lesen Sie diesen Roman, Rudolf Meister, oder wie haben Sie diesen Roman gelesen? Wenn man so will, ist es ja auch ein Buch. Heute, nach unseren Maßstäben, wird da ein relativ selbstverständlicher Rassismus gepflegt. Ne? Also die Sklaven werden irgendwie gekauft. Robinson hat da überhaupt kein Problem mit. Dann geht es um Freitag, den Schwarzen. Die Kannibalen werden einfach so über den Haufen geschossen. Da sind eben Menschenfresser, tun nicht Gute. Hat das irgendwie heute eigentlich einen komischen Beiklang oder akzeptiert man das immer noch so als, naja, der arme Robinson musste sich halt verteidigen?
Also zunächst einmal macht Defoe ja Folgendes, er beschreibt, er konstruiert eine Figur, die reale Vorläufer hat. Insofern wäre Defoe nichts anzulasten, sondern wenn dann der Figur Robinson Crusoe. Aber auch die verhält sich ja nicht ungebrochen rassistisch, imperialistisch, wie man immer das auch nennen will. Es gibt ganz im Verhältnis zur Länge des Buches kleine, aber ganz elementar wichtige Szenen, wo er genau die Funktionsweise des Rassismus und des Kolonialismus und des Imperialismus in Frage stellt, indem er zum Beispiel in einem von seinen langen religiösen Abhandlungen darüber sinniert, mit welchem Recht er denn Kannibalen umbringen würde. Ob er nicht dann seine Moralvorstellung jemand anderen aufstülpen würde und sich gottähnlich verhalten würde. Den Vorwurf an Defoe heranzutragen wäre meines Erachtens unzulässig und den Vorwurf an Robinson Crusoe heranzutragen, da müsste man sehr ins Detail gehen und würde manch wundersame Überraschung erleben, wenn man sich das genau anguckt.
Ich würde natürlich diesen Vorwurf jetzt nicht Daniel Defoe machen, sondern einfach nur historische Lesarten miteinander vergleichen. Wir haben ja so Beispiele gehabt, dass man heutzutage Mark Twain aus amerikanischen Bibliotheken entfernt, weil Huckleberry Finn einfach schwarzen Lesern nicht mehr zuzumuten ist. Und deswegen wäre die Frage, ob eigentlich der Robinson Crusoe vielleicht ein ähnliches Schicksal irgendwann ereilen wird, dass man sagt, okay, das ist ein Beispiel für. Sie haben jetzt gerade ein Plädoyer, Rudolf Mast, ein schönes Plädoyer gehalten, dass man ihn eigentlich in dieser Form immer noch weiter lesen kann, ohne dass man sagt, also gut, es ist ein Roman, der auch aus finsterer Zeit mit einer finsteren Moral und finsteren Mentalität erzählt.
Er reflektiert. Ich glaube, der Roman reflektiert auch das, was in London zu der Zeit von Defoe vorgeht. Also dieses Leben von Robinson auf der Insel gleicht in unendlich vielen Details dem Leben, was in London im Umfeld von Defoe sich abspielte. Es ist auch ein Spiegel der ihn umgebenden Gesellschaft. Robinson, die Insel, ist ein Spiegel des London, des Daniel Defoe. Und dann wird es nicht zu einer Affirmation des Bestehenden, sondern kriegt was Subversives, wenn man das so versteht, glaube ich.
Das ist ja der Vorteil. Man kann sich wahnsinnig viel aus diesem Buch rauslesen. Und ich glaube, das macht auch die Haltbarkeit dieses Buches so aus, dass ich natürlich immer an unterschiedlichen Punkten über unterschiedliche Dinge reflektieren kann. Und ich kann eben einerseits kann ich über Rassismus nachdenken, in dem Sinne, dass ich sage, irgendwie, war plattes rassistisches Machwerk. Ich kann aber auch wieder genauer hinlesen und kann mir anschauen, welche Funktion hat das oder hat das eine Funktion? Was beschreibt er da eigentlich und wie macht er das? Und wie reflektiert der Robinson selber darüber? Also das ist, glaube ich, die Qualität dieses Buches. Es macht es auch nach diesen 300 Jahren immer noch so frisch und so lesbar, dass man sich was rausholen kann.
Ich habe es vorhin versprochen, die 1 Million Euro, wer wird Millionär-Frage. Wie heißt der Papagei von Robinson Crusoe? Ich war selbst neulich fassungslos, als man mir diese Frage stellte über mein Initialbuch. Ich hab's nicht gewusst. Sie schon, wer sagt's?
Ich weiß es nicht.
Gibt's auch zu.
Aber Sie. Ich weiß, dass er Poll heißt.
Poll heißt Poll. Er. Und er sagt immer, armer Robinson, wo bist du gewesen?
Er sagt ja Robin. Spannenderweise sagt er nie den ganzen Vornamen, sagt immer Robin.
Sehen Sie, das habe ich in Ihrer Ausgabe auch gelesen und dachte, guck mal an. Ich hatte nämlich es immer im Kopf, armer Robinson. Und das steht, glaube ich, in meiner Kinderausgabe steht es auch so.
Nie den vollen Vornamen, immer nur den abgekürzten.
Das was zu bedeuten hat. Die historisch korrekte Lesart von Rudolf Mast. 300 Jahre Robinson Crusoe. Jetzt zum Jubiläum gibt es eine neue deutsche Ausgabe im Mare Verlag. Sehr schön bibliophil gestaltet mit Schuber und Leineneinband. 400 Seiten für 42 Euro. Die Übersetzung, sie hat Rudolf Mast besorgt. Das Nachwort hat Günter Wessel geschrieben. Beide waren bei uns. Herzlichen Dank Ihnen.
Vielen Dank.
Dankeschön.